der ist wirklich ein großartiger Schauspieler.
Ja, ich weiß, dass der großartig ist. Ich habe mit ihm nur das Problem, dass ich einen Film gesehen habe mit meiner Freundin zusammen auf der Couch und sie irgendwie gesagt hat, was für ein unfassbar geiler Typ. Mhm. Und seitdem habe ich so ein Problem mit dem.
Ja, das verstehe ich.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim.
Ich hab's natürlich dann gesagt, ja, Schatz, ist ja gut. Hallo.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit meiner Wenigkeit Max Nachtsheim und meinem Vater Henny Nachtsheim.
Hallo, hi.
Schön, dass du da bist.
Ja, das freut mich. Schön, mich freut's auch.
Ja, wir haben wieder zusammen Filme geguckt. Haben wir zwei Filme geguckt,
ja. Es war ein recht dickes Paket.
Ein großes Paket an Filmen. Genau. Patriot ist jetzt gerade zu Ende gegangen. Und wir reden heute aber auch über Tropic Thunder. Der lief nämlich gestern bei Kabel 1.
Bei Kabel 1 lief der. Wir reden darüber, genau. Und, pass auf, jetzt muss ich erstmal, bevor wir loslegen, dir was erzählen. Das ist tatsächlich auch kein Fake. Und ich möchte auch allen draußen bitten, es ist kein Fake, es ist nur ein Zufall, dass ich schon wieder so eine Story habe. Ich habe ja in der ersten Folge, als wir über Bud Spencer geredet haben, habe ich dir von Rick erzählt. Habe gesagt, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, der mit Bud Spencer gedreht hat. Das hat man ja, solche Informationen und solches hat man ja nicht so oft.
Ja.
Jetzt habe ich vor zwei Tagen mit Rick telefoniert. Und das ist ja, wie gesagt, einer meiner besten Freunde und ein wirklich toller Kollege. Und ich habe gesagt, was hast du gemacht? Sagt er, hat jetzt Dreharbeiten gehabt für eine deutsche Produktion. Er fliegt jetzt auch nochmal dann dahin und dreht noch weiter nächste Woche und so. Mhm. Und er sagte, ich muss dir mal was erzählen. Und dann erzählt er mir, du wirst gleich wissen, warum ich dir das erzähle, dass er in der Drehpause auf diesem Gelände gesessen hat, auf einer Treppe. Und ihm gegenüber sind einer von den Technikjungs aus dem Studio. Und sie haben beide so auf die Handys geguckt, wie man das dann so in der Mittagspause, guckt man mal, liest so seine WhatsApp und was weiß ich und so.
Ja.
Auf einmal hört er Schritte und dann kommen diese Schritte näher und der Techniker guckt hoch und reißt die Augen auf und sagt, Rick, Rick. Und der Rick reagiert überhaupt nicht so, weil er gerade mit dem Handy beschäftigt ist, die Schritte kommen näher, sagt eine Stimme, hallo. Und der Techniker, hallo. Und die gehen wieder weg und sagt, Rick! Und der Rick guckt so hin und sagt, was ist denn? Sagt er, guck doch mal. Der dreht er sich um und sieht aber nur noch von hinten, dass da jemand vorbeigegangen ist. Und sagt er, wer ist denn? Sagt er, das ist Keanu Reeves. Der hat wirklich auf dem Gelände gerade sich für John Wick 4 vorbereitet, indem er da mit asiatischen Kampfsporttrainern in so einem Studio abgeschottet trainiert über Wochen und ein Studio daneben. Und das wussten die auch, aber er hat natürlich nicht mitgerechnet, dass er dem wirklich über den Weg läuft. Und er hat wirklich, der hat Hello zu ihm anscheinend gesagt und er hat es nicht gerafft. Und er sagte, stell mal vor, ich hätte mich mit dem unterhalten. Könnte dir jetzt erzählen, ich habe mich mit Keanu Reeves unterhalten. Ich sag, mein Gott, Rick, also.
Oh mein Gott, das ist ja, ich habe direkt Herzrasen.
Es ist kein Fake. Ich habe das vorhin meiner Freundin erzählt und sagte, das ist doch, hast du dir jetzt ausgesagt? Sagt, nein, das würde ich doch nämlich gar nicht trauen, jetzt hier so einen Quatsch zu erzählen.
Eine wertlose Lüge, ehrlich gesagt.
Wirklich, finde ich auch.
Was? Ja. Wertlose
eine wertlose Lüge wäre das, genau. Aber es ist eine wertvolle Informationen, beziehungsweise eine schöne Story, die es natürlich nach dieser Bud Spencer-Geschichte noch so anreiht irgendwie. Also ich habe gesagt, Rick, und er sagte, ja, er hätte ja trotzdem sagen können, er hätte es mit ihm unterhalten. Ich hätte es wahrscheinlich gemacht. Ich hätte gesagt, du, ich hätte wahrscheinlich gelogen wie die Sau.
Er wollte ja noch ein Foto mit mir machen, aber ich habe dann gesagt, nein.
Nee, lass mal stecken.
Nein, er war ein riesiger Bully-Paraden-Fan.
genau. Aber ich dachte irgendwie, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind hier gerade mal in der dritten Sendung und schon kommt Rick wieder. Und weißt du,
das ist wirklich, mal gucken,
wen er noch alles trifft, mit wem er zu tun hat.
Genau. Ich bin ganz verrücktes
Brad
Wochenende.
Brad und George Clooney.
Genau. Ganz verrücktes Wochenende gehabt mit Mel Gibson.
Mit Mel Gibson, genau.
Gottes
Aber lieber da mit Ben Stiller. Ja. Okay, also jetzt kommen wir, das musste ich unbedingt loswerden.
Das ist eine wunderschöne Geschichte.
Vorgestern gerade passiert.
Schönes Follow-up zur letzten Folge.
Ja, eben, genau. So, ja, das Thema heute ist Patriotismus, kann man sagen, beziehungsweise zwei Filme, die sich damit beschäftigen, auf eine sehr unterschiedliche Art und Weise.
Sehr unterschiedliche Art und Weise.
Und wir machen auch keinen Hehl draus, dass wir mit dem einen sehr viel, dass der uns einfach näher ist, allein schon beruflich bedingt. Zu dem kommen wir dann auch gleich ausführlicher. Aber der andere hat natürlich trotzdem auch seine Bedeutung. Das ist der Patriot von Roland Emmerich. Ist von, ich glaube, von 2000 und es geht um den Unabhängigkeitskrieg der Amerikaner gegen die Briten.
Mhm.
Irgendwann 1770, 1775 rum war das, aus der Sicht von einem Farmer erzählt, der heißt Benjamin Martin, ist siebenfacher Vater, Witwer und ist eigentlich Kriegsgegner und wehrt sich dagegen und leistet auch eine Unterschrift gegen den Krieg, aber das nutzt ihm nichts, der Krieg kommt und einer seiner Söhne ist auch ganz begeistert, zieht dann in den Krieg und ich versuche das jetzt auch nicht so zu lange erzählen, der kommt dann nach ein paar Jahren aus dem Krieg wieder zur heimischen Farm, wird dort durch Zufall von irgendwelchen britischen Soldaten festgenommen, die ihn für einen Spion halten, und der jüngere Bruder will ihn befreien, der wird dann erschossen und so. Auf jeden Fall in dem Moment, wo das ganze Drama seinen Lauf nimmt, kippt auch Benjamin Martin, gründet eine eigene Armee, so eine Art Guerilla-Armee, mit der er dann in diesen Krieg gegen die Briten zieht. Das wird sehr episch erzählt, das wird mit vielen dramatischen Verlusten erzählt und so weiter, und am Ende, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo die Briten dann kapitulieren, und am Ende, ganz am Ende, bauen die dann, wie diese Jungs, mit denen er dann auch im Krieg war, bauen dann seine Farm wieder auf, und er heiratet die Schwester seiner verstorbenen Frau. Das ist jetzt mal sehr, sehr grob zusammengefasst. Es ist ein sehr epischer Film, es ist ein große Kampfszenen, teurer Film, wahnsinnig teure Produktion, viele Kostüme, und ist natürlich ein ganz, ganz ernsthafter Umgang mit diesem Thema. Und das ist halt diese eine Variante, die jetzt eben bei Kabel 1 lief, was das Thema angeht. Was noch ganz interessant ist, wenn man so ein bisschen was über den Film liest, zum Beispiel eine Geschichte ist, dass Mel Gibson, der war zu dem Zeitpunkt, als das Drehbuch geschrieben wurde, war er sechsfacher Vater, und während das Drehbuch aber fertiggestellt wurde, kurz bevor der Film gedreht wurde, wurde er zum siebten Mal Privatvater, und dann hat man im Buch ihm auch ein siebtes Kind reingeschrieben, weil anscheinend hat er das so gewollt. Und was ich aber noch viel interessanter finde, ist, dass sie eigentlich auch Kevin Spacey haben wollten damals für den Film. Und sie konnten ihn aber nicht mehr bezahlen, weil die Gage von Mel Gibson sowas von irre hoch war, 25 Millionen Dollar, und dass sie dann eben dann Kevin Spacey nicht mehr besetzen konnten. Und daran sieht man, Max, finde ich, dass die Zeiten sich gewandelt haben, weil ich mir nicht vorstellen könnte, dass heute jemand einen Film mit Mel Gibson und Kevin Spacey besetzt.
Das wäre auf jeden Fall heute so eine Albtraumbesetzung.
Ja, genau. Und das ist schon ein bisschen schwierig. Und deswegen kommen wir jetzt auch flugs zu einem Film, mit dem wir einfach, ja, mit dem wir mehr beide, glaube ich, mega viel anfangen können. Und da du ja das letzte Filmquiz verloren hast, bist du jetzt erstmal reif und dran, den Film in drei Sätzen zusammenzufassen. Ich gebe dir drei.
Du gibst mir drei, das ist immerhin sehr großzügig. Find wir reden jetzt über Tropic Thunder von 2008.
Genau.
Ein Film von und mit Ben Stiller. Die Story in drei Sätzen, das müsste aber nicht so schwierig sein. Dreharbeiten mit einem Haufen selbstüberschätzter Schauspieler für einen Kriegsfilm laufen nicht so wie geplant. Punkt.
Satz 1.
Um dem Film aber noch kurz vor seiner kurz bevor der Film gecancelt wird, doch noch Leben einzuhauchen und zu retten, entschließt sich der Autor des anscheinlichen Buches dafür, die Jungs in ein Kriegsgebiet zu setzen und sie wirklich einen Horror durchleben zu lassen, damit sie dem Film die nötigen Emotionen, die noch fehlen, geben.
Satz 2. Wirklich
so ein richtiger Thorsten Sträter Satz. Viel zu lang, viele Kommata.
Ach, nix. Egal.
Der dritte, das geht schief, Punkt.
Genau. Okay. Ja.
Das ist die Story von Tropic Thunder. Mehr brauchst du eigentlich auch nicht.
Nein, man muss vielleicht noch anmerken, dass die tatsächlich, dass die dann auch überall im Dschungel Kameras installiert haben und quasi sagen, ihr müsst da einfach frei agieren, weil sonst kriegt man das nicht auf die Reihe, wie die den Film weiter drehen wollen.
Ja, ja.
Genau.
Der Regisseur Cockburn hat das alles inszeniert, aber da passiert ja dann auch direkt sehr viel Dummes, und auch mit Cockburn hat sich dann relativ schnell ausgeburnt. Tropic Thunder ist eine absolut einzigartige Komödie, weil er hat den Vibe von 2008 stark drin. Es ist so ein Film, also er hat ein unfassbares Line-Up, über das wir heute reden müssen. Wir müssen über die Machart des Films reden. Wir müssen über die diversen Kontroversen des Films reden, weil er hat ganz schön viele Sachen. Es ist noch in einer Zeit entstanden, wo man anders Kino gemacht hat, als man heute Filme macht. Obwohl das, glaube ich, auch immer nur so, ich glaube, es werden immer noch sehr, sehr viele dumme Filme gemacht, die wesentlich weniger zu sagen haben als Tropic Thunder. Sowas wie ein Film mit dem Line-Up und mit der Reichweite und mit dem Erfolg auch, so einen Film würde man wahrscheinlich heute ein bisschen anders machen. Aber trotzdem ist er deswegen wahrscheinlich auch ein sehr mutiger Film, und vieles da drin, was auf den ersten Blick ist so, wow, was, das habt ihr gemacht, das lässt sich sehr, sehr gut begründen, und das kann man auch 12 Jahre später immer noch begründen, und deswegen ist der Film nicht so schlecht gealtert, wie man vielleicht denkt, wenn man die Problematiken sieht, aber dazu nach und nach.
Genau.
Ich würde aber jetzt erstmal gar nicht mit den Problemen des Films anfangen, sondern ich würde würde jetzt erstmal mit dem unfassbaren Line-Up starten und dann würde ich so ein bisschen rein in unsere Lieblingsszenen und dann würde ich die...
Erinnere mich nur immer dran, dass ich zum richtigen Zeitpunkt, ich habe ein wirklich extremst gutes Zitat gefunden. Ich bin jetzt nicht dafür, dass wir hier dauernd irgendwie nur Zeug uns irgendwo aus dem Computer besorgen und dann irgendwie hier vorlesen, aber es gibt ein Zitat, dass den Film sowas von gut beschreibt. Müssen wir nicht gleich machen, nur dass wir es nicht aus den Augen verlieren,
okay. Dass
wir das haben. Genau, dann fangen wir jetzt mal mit dem Line-Up, aber das ist wirklich tatsächlich...
Also das Line-Up ist wirklich unfassbar, denn ja. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, Ben Stiller hat den Film nicht nur geschrieben und auch noch Regie geführt, sondern er spielt auch noch die Hauptrolle und zwar als Tux Speedman, so ein abgehalfterter...
Gescheiterter, kurz vorm Scheitern.
Kurz vor Scheitern, man sagt so, es ist noch so ein Flop und du hast es, also ein Typ, der so allein ist. Ein bisschen eine Rolle, wie man sie eigentlich kennt von Ima Zuländer oder sowas, nur diesmal nicht als Model, sondern als Schauspieler. Als selbstüberzeugter, bisschen dummer, naiver Schauspieler. Ja. Also die Parallelen zu seiner Zuländer-Hauptfigur sind da sehr, sehr ähnlich. An dieser Seite gibt es noch mehrere andere Schauspieler, unter anderem Jack Black, der Jeff Portnoy spielt, und Jack Black ist halt einfach, Jack Black ist immer Jack Black und war immer Jack Black und wird auch immer Jack Black bleiben. Und wenn man Jack Blacks Instagram-Account verfolgt, weiß man, der Mann hat sich auch einfach keinen Meter geändert, der ist einfach immer noch großartig. Robert Downey Jr., der die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt das Superhelden-Kino geprägt hat wie kein anderer, denn er war Tony Stark aka Iron Man und er spielt hier Kirk Lazarus, der einen wirklich unfassbaren Move in diesem Film macht und der auch für eine der größten Kontroversen sorgt, dazu aber dann später. Dann haben wir noch einen Schauspieler, den man vor allem in der Zeit viel gesehen hat, nämlich Jay Burachel, der Kevin Sodeski spielt. Das ist so ein Jugendschauspieler, den man in vielen so Jungkomödien gesehen hat. Der ist inzwischen eher sehr viel als Synchronsprecher tätig. Der macht zum Beispiel auch bei Drachenzähmen leicht gemacht und sowas macht der Rollen. Okay. Aber der ist jetzt nicht mehr so präsent wie andere Leute aus der Zeit. Brandon T. Jackson spielt Al Pacino, so einen Rapper-Typen, der aber auch noch eine andere Seite hat. Nick Nolte spielt mit, der spielt den...
Ich liebe Nick Nolte, ich bin großer bekennender Nick Nolte-Fan.
Nick Nolte auch, einfach fantastisch.
Nick Nolte ist super. Hast du den Film mit ihm gesehen, mit Robert Redford, Picknick mit Bären? Das ist so ein ganz später Nick Nolte-Fan. Den musst du dir mal angucken, der ist wirklich drollig. Da spielt er sich so ein bisschen selber, fällt mir nur gerade ein. Aber so, das ist,
den kenne ich
der
nicht.
Der ist wirklich eigentlich ein harmloser, drolliger Film über so zwei Männer, die halt eben so ein quasi eine lange Wanderung machen. Egal, war nur ein kleiner Seiten.
Er hat jetzt auch zum Beispiel leider dann in dem Honig im Kopf Remake von Til Schweiger, was ja dann nochmal auf Englisch quasi übersetzt wurde, da hat er die Hauptrolle gespielt. Das ist ja grandios an die Wand gefallen. Ich glaube, der Film hat 10.000 Zuschauer gehabt weltweit oder so. Also sowas wirklich, da könnten wir jetzt was machen und das würde wahrscheinlich mehr Reichweite haben. Das war richtig schlimm.
Aber das ist ihm ja nicht zu gönnen.
Nee, das gönne ich ihm gar nicht, aber das ist nur, das war jetzt so eine der Sachen, mit denen man verbunden hat. Erstmal, aber er hat natürlich dann auch, und das ist natürlich dann wieder, wo auch dann mein Herz besonders hochschlägt und wo man dann auch weiß, der ist immer noch da und er macht immer noch coole Sachen. Hat zum Beispiel Quill, eine Figur bei Mandalorian, einer meiner Lieblingsserien der letzten Zeit, synchronisiert und hat der unfassbares Leben eingehaucht. Das ist eine meiner Lieblingsfiguren in der Serie. Also deswegen, ich habe auch Liebe für den kauzigen Nick Nolte.
Und er spielt den auch in diesem Film bei Tropic Thunder, spielt er den halt wahnsinnig selbstironisch. Ne? Also das nimmt sich selber auf die Schippe, muss man schon sagen.
Genau, also er spielt Fourleaf und Fourleaf ist der Autor, auf dem das Buch von Tropic Thunder basiert, was dann eigentlich da verfilmt werden soll. Dann gibt es noch Cody, der wird gespielt von Danny McBride, ein Comedian, den wir beide sehr schätzen, der sehr, sehr viel gemacht hat, was ich sehr, sehr mag. Kein Zweiter spielt den amerikanischen Hillbilly die letzten Jahre oder das letzte Jahrzehnt so präzise wie Danny McBride. Danny McBride ist einfach äußerlich, er hat eine Serie gemacht, die heißt Eastbound and Down. Kennst du die eigentlich?
Nee, die
wo er diesen abgehalfterten Kenny Powers, diesen Baseballspieler.
Ich kenne nur das mit den Lehrern.
Und die
Glamstones.
Die Glamstones.
Genau.
Und die mit den Lehrern hieß die Teacher. Wie hieß die denn? Hieß die einfach nur Teachers?
Irgendwas
mit High, keine Ahnung. Das hieß wie die Schule, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall macht viele gute Serien, macht viele witzige Filme. Sehr, sehr, sehr großartiger Comedian, der auch viel gemacht hat, zusammen mit Bill Hader. Bill Hader spielt auch mit. Bill Hader kennst auch du zum Beispiel aus. Billy? Nee, wie heißt denn die Serie? Mit dem Typen, der in der Theaterschule ist, der eigentlich...
Barry.
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 Billy.
Der eigentlich Auftragskiller ist und der dann in der Theaterschule oder in der Schauspielschule jemand umbringen soll und dann findet er aber Schauspielen geil und nimmt dann Unterricht.
Genau. Auch eine großartige Serie und auch ein großartiger Typ, mag ich auch in ganz, ganz vielen Rollen. Steve Coogan spielt mit. Steve Coogan ist so ein englischer Schauspieler, den man auch schon oft gesehen hat. Man kann den gar nicht so richtig benennen, als der spielt den Regisseur, den Cockburn. Ja. Den hat man auf jeden Fall schon oft gesehen.
Viele englische Komödien gespielt.
Viele englische Komödien.
Ganz viele. Ich habe die man sieht das Gesicht und denkt sofort, den habe ich ja schon ganz oft gesehen.
Ja, ja, genau. Aber das ist nämlich komisch bei ihm, weil manchmal gibt es so Schauspieler, die sagen, den habe ich ja schon ganz oft gesehen. Das ist genauso im Übrigen wie bei diesem J.B. Rochelle gewesen. Da weiß man so, den habe ich schon ganz oft gesehen, aber der hat nicht so diese eine Rolle, ne?
Nee, ich habe gedacht, mein erster eine, den kenne ich doch aus Monty Pythons Filmen oder so, aber das kann der
ja,
gar
ja,
nicht.
Ja, genau.
Der hat auch so ein bisschen eine Physiognomie, die da reinpassen würde, aber ist
der
nicht.
Der erinnert
so.
Aus einem aus der Monty Python-Truppe. Ja, genau. Ich weiß auch, wen du meinst, ja. Ich kann aber nicht den Namen sagen. Ja, willkommen bei unserem Podcast.
Genau, willkommen bei unserem Podcast. Genau, die Statistiker und die genauen Kenner, die schlagen uns das um die Ohren.
Ja, und dann gibt es noch zwei wirklich überraschende Figuren. Und zwar einmal Packer, das ist dann der Manager von Speedman. Matthew McConaughey, der einfach großartig ist immer. Matthew McConaughey ist einfach ein großartiger Schauspieler.
Ja, ich weiß, dass der großartig ist. Ich habe mit ihm nur das Problem, dass ich einen Film gesehen habe mit meiner Freundin zusammen auf der Couch und sie irgendwie gesagt hat, was für ein unfassbar geiler Typ. Mhm. Und seitdem habe ich so ein Problem mit dem.
Ja, das verstehe ich.
Ich habe natürlich dann gesagt, ja, Schatz, ist ja gut.
Matthew McConaughey hat ja auch so eine ganz krasse Wandlung gemacht, die letzten
Jahrzehnte. Ja, allein über Detectives war ja.
True Detective oder Interstellar oder sowas. Er hat sich da natürlich aus dieser, ich bin der Schatz zum Verlieben.
Schwiegersohn-Typ
dann in so ganz kaputte Rollen und sowas. Und davor habe ich ja immer Achtung, ne? Das ist ja immer das, was ich auch schon mal ein paar Mal gesagt habe. Ich mag das, wenn Schauspieler so einen unerwarteten Weg gehen.
Ja, aber vielleicht hat er auch begriffen, dass er dann über diesen unerwarteten Weg wieder mehr Schlag bei den Frauen hatte. Dass die interessanten Frauen sagen, ich finde ihn da so interessanter als so einen biederen Schwiegermutti-Heini.
Mann, der Matthew. Ich finde ihn auch toll. Und dann Matthew, gell? Yeah, Matthew. Und dann natürlich auch noch Lee Grossman, gespielt wird von Tom Cruise in einer unfassbaren Rolle. Tom Cruise, der darauf beharrt hat, dass er große Hände in dieser Rolle hat. Und er hat wahnsinnig große Hände. Also wenn man ihm zusieht, Les Grossman, diese riesigen, behaarten Pranken die ganze Zeit in die Kamera hält. Also das ist einfach nur großer Quatsch. Er ist der Inhaber der Produktionsfirma.
Ja, der Chefproduzent, der Boss, der Boss, der diesen
Film... Ein völlig überspitzter, fluchender, ordinärer Typ, der einfach alle anschreit, alle bis aufs Kleinste beleidigt.
Zum Beispiel die Szene, es gibt relativ am Anfang eine Szene, also schon klar ist, dass dieser Film, der in Vietnam spielen soll, dass der floppt. Und dann macht er doch so eine Videoschaltung von seinem Büro aus und das ganze Team sitzt in so einer riesigen Art Scheune oder sowas, irgendwie, ist auf dem Monitor und dann sagt er irgendwie, wer ist der Regisseur? Und dann meldet sich der Regisseur und sagt er, okay, sagt er so, und sagt er, wer ist der Bühnenausstatter oder der Lichtchef oder was weiß ich, irgendwie auf jeden Fall. Und dann meldet sich so ein großer, stämmiger Typ und sagt er, okay, und sie gehen jetzt rüber und hauen dem Regisseur auf die Fresse und dann geht er.
Und dann sagt er, sorry,
tut mir leid, aber und haut ihm einfach einen drauf.
Und schlägt ihm drauf. Einfach,
und Tom Cruise, ich bin tatsächlich, bei Tom Cruise bin ich so ein bisschen gespalten, das meine ich jetzt ernst. Ich weiß, dass der teilweise irre Sachen gemacht hat. Ich bin aber mit ihm nie so ganz warm geworden, so als Typus, weißt du so?
Ja, ja.
Aber in dem Film ist das wirklich...
Das hat man, glaube ich, so ein bisschen wegen der Scientology-Problematik und weil auch irgendwie manchmal, ist manchmal einfach ein bisschen ein weirder Typ, aber Tom Cruise muss man am Ende des Tages sagen, wenn wir ihn mal darauf reduzieren, um was es hier gehen soll, um jetzt sein filmisches Können, dann hat er eine unfassbare Vita an krassen Filmen gemacht und er ist auch immer noch krass, so. Er macht ja auch jetzt diese Mission Impossible Filme, die kommt jetzt, glaube ich, der 5. oder der 6. Ich habe keine Übersicht mehr.
Ich glaube, es ist der 12. oder 14.
Der 22. Auf jeden Fall, da kommen sehr, sehr viele raus. Die sind alle erfolgreich. Die sind auch alle sehr gut. Die machen auch unfassbar Spaß. Der macht ja auch seine Stunts da teilweise selber. Dann macht er aber auch sowas, weißt du, wo er sich selber nicht so ernst nimmt. Und der hat schon als Schauspieler eine coole Vita, so. Ja, das ist ein Line-Up. Ich meine, wenn man das nochmal kurz zusammenfasst, Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Nick Nolte, Danny McBride, Steve Coogan, Bill Hader, Matthew McConaughey und Tom Cruise. Wenn man das so liest, sagt man sich so, A, wo sind die Frauen? Und B, wow, das sind aber wirklich große Namen in Hollywood. Das ist wirklich an dem Film richtig, 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 richtig krass.
Ich glaube auch, ich kann mir vorstellen, dass wenn du da einer von denen bist, die da drehen, und du weißt, mit den ganzen Kollegen, mit den ganzen Typen, mit Jack Black und sowas, ich meine, das muss doch für die auch ein Fest gewesen sein.
Ja, klar.
Also untereinander. Wobei, interessanterweise, ich weiß nicht, ob das der richtige Einstieg für dich ist, Robert Downey Jr. hatte tatsächlich ja ein Problem, weil er in dem Film jemanden spielt. Also er spielt ja eigentlich, kommt ja eigentlich, also da werden ja am Anfang des Films werden ja so Kinotrailer gezeigt, die Protagonisten einfach so vorstellen, mit was die gerade berühmt sind oder eben auch gescheitert sind. Bei Ben Stiller zum Beispiel auch eben als Simple Jack irgendwie, der so einen völlig, so einen über, ganz übertrieben, so einen ganz einfachen, geistesbehinderten Jungen spielt. Und damit auch dann eben auch an die Wand gefahren ist mit dem Film. Das wird halt alles im Vorspann, oder nicht im Vorspann, am Anfang des Films erzählt. Und Robert Downey Jr. spielt dann eben einen Schauspieler, der für den Film sich die Haut ist das Tätowieren oder ist
nein,
das...
Nein, was die Pigmentierung halt dunkler macht.
Ja, genau, genau. Ja. Und das wollte Robert Downey Jr. wirklich im Realen jetzt eigentlich nicht machen. Das fand er damals schon, da war noch gar keine Blackfacing-Diskussion, gab es das noch gar nicht. Er wollte das trotzdem vom Impuls heraus nicht machen, aber er wollte halt wahnsinnig gerne mit Ben Stiller drehen.
Ja.
Und dann hat er es dann eben dann ihm zuliebe und diesem Film zuliebe dann doch gemacht.
Was ihn dann ja fast mit dem Oscar belohnt hätte. Er war nominiert.
Genau.
Dazu aber dann gleich mehr, wenn wir wirklich auf die Probleme eingehen. Erstmal würde ich so ein bisschen auf die Stimmung des Films ankommen, denn diese Metaebene zu schaffen und zu sagen, naja, dieser Film ist nicht, nimmt sich nicht ganz so ernst, beziehungsweise er steigt ja ein mit einer, also er steigt mit zwei ungewohnten Sachen ein. Da können wir mal so ein bisschen über Lieblingsszenen und über Lieblingsmomente reden. Denn wie du eben schon gesagt hast, er steigt mit diesen Trailern ein. Das ist ein ganz krasser Kaltstart in den Film, weil bevor wir überhaupt irgendwas sehen und bevor überhaupt das DreamWorks-Logo auftaucht, tauchen erstmal vier fiktive Trailer auf. Ein Werbespot für diesen Drink von Al Pacino, diesen Sex-Rapper, der völlig übersexualisiert in diesem Video die ganze Zeit sagt so, ja, drip that pussy und richtig hart und alles mit so einer Doppeldeutigkeit. Dann sehen wir den Trailer von diesem Actionfilm von Speedman, der mehrere Teile bekommen hat. Ich weiß den Titel gar nicht mehr. Was ist völlig drüber? Es ist völlig übertrieben. Man merkt, dass es auch immer die gleiche Formel ist. Und dann sehen wir The Faddies, ein Trailer von Jack Black, beziehungsweise eine Rolle als Jeff Portnoy in so einer 6-7-fach-Rolle, was ein Zitat ist, aber natürlich auch eine kritische Betrachtung von The Nutty Professor, aka der verrückte Professor von und mit Eddie Murphy. Und dann sehen wir auch noch
diesen
Trailer.
Muss man kurz dazu sagen, also in dem Film wird eigentlich nur gefurzt, muss man schon allerdings, also die sind nur am Furzen, alle Rollen irgendwie, und das ist der
das ist diese, die sind alle wahnsinnig kräftig und alle wahnsinnig, also viel Flatulenz, viel Adipöses und viel
Flatulenz-Orgie, kann man sagen.
Und dann noch dieser Trailer, der über die zwei Priester, die dann anscheinend irgendwie homosexuell sind. Und das
mit
ist
Kirk halt, Lazarus.
Mit Kirk Lazarus und Tobey Maguire, der auch noch Tobey dabei. Maguire. Also da ist auch noch ein ganz kurzer Cameo von Tobey Maguire
drin. Super,
Und dann erst kommen überhaupt die Credits rein. Und das ist ein super Einstieg, der sehr ungewohnt ist, weil er sehr schnell die Figuren beschreibt und beziehungsweise auch die Probleme der Figuren. Er gibt irgendwie die Figuren wieder und zeigt uns so, jo, der eine, der ist irgendwie an abgehalft, also durch den Trailer, dass man sagt, es gibt so viele Teile davon, wird einem ja schon klar, der ist ein bisschen abgehalfter, der Speedman. So, der andere wird nicht wirklich als Schauspieler ernst genommen, ist anscheinend auch cholerisch, was Jack Black halt einfach super übertrieben spielt und macht halt diesen völlig drüber Dummkopffilm. Der andere will anscheinend ein wahnsinnig cooler Typ sein, aber irgendwie ist er in einer komischen Rolle, und der eine ist eigentlich so der Azi-Fazi-Typ, der eigentlich so der Oscar-Schauspieler, wird ja auch, glaube ich, als viermal ausgezeichnet oder so betitelt, ne, Kirk Lazarus. Und ja, man zeigt relativ auf eine schöne Art und Weise, gibt man den Figuren schon sehr viel Leben, bevor man sie überhaupt das erste Mal überhaupt im Film gesehen hat, und positioniert die schon ganz gut. Das ist ein sehr schlaues Stilmittel.
Finde ich
das
auch.
Ist ein sehr, sehr schlaues
Stilmittel. Kannte ich auch damals nicht.
Nee, das hat man auch danach nicht mehr so oft gesehen. Es gibt immer mal, gibt ja mal die Grindhouse-Filme von Tarantino, haben ja auch so mit so Trailern gearbeitet, die haben sich aber nicht auf die Filme ausgewirkt, die waren einfach nur funny vorne dran. Und das hier nimmt aber ja schon direkt Einfluss auf den Film und zeigt uns die Charaktere. Und dann sind wir in der Kriegsszene. Und diese Kriegsszene ist eine der, das ist so drüber. Also diese Kriegsszene,
also man muss ganz kurz mal erklären, wir sehen quasi, wie eine Kriegsszene entsteht. Also wir sind am Set, wir begreifen auch
wir dann. Wir begreifen aber noch nicht
am Anfang. Stimmt, du hast recht. Stimmt ja, Quatsch, das ist ja danach. Sorry. Okay, nee, dann mach du weiter, bitte.
Nee, man sieht diese Kriegsszene und diese Kriegsszene ist völlig übertrieben. Der eine kriegt irgendwie die ganze Zeit mit so einem, wie heißt das, Bajonett, ne?
Ja, genau.
In den Bauch gestochert, seine Gedärme gucken raus. Es ist wahnsinnig blutig, es ist wahnsinnig actionreich. Und dann gibt's auch diese unfassbare Szene zwischen Lazarus und Speedman, wenn halt irgendwie er sagt so, gib mir deine Hände. Und dann siehst du, dass ihm die Stümpfe so, also dass ihm die Hände weggesprengt worden sind. Aber auf so einem ganz übertriebenen Niveau, wo du so zwischen Ekel und Albern und eigentlich gar nichts mehr begreifst. Und so steigt dieser Film ein. Und die ersten 10 Minuten sind so dolle einfach. Also die ersten 10 Minuten sind schon, die reichen schon für, keine Ahnung, eigentlich für eine ganze Stunde, was die Intensität angeht.
Das stimmt.
Und das ist ganz interessant. Ich habe den jetzt im Rahmen dieser Podcast-Aufzeichnung das erste Mal vollständig gesehen, weil der Film mich immer so müde gemacht hat, dass ich immer nach einer halben Stunde eingeschlafen bin. Immer an der gleichen Stelle, immer wenn sie im Wald ankommen, wenn sie abgesetzt werden, schlafe ich ein. Das ist mir viermal, ist mir viermal passiert in meinem Leben.
Ehrlich?
Ich habe den Film noch nie zu Ende geguckt, weil ich immer nach einer halben Stunde exakt an der gleichen Stelle eingeschlafen bin. Ich weiß nicht warum. Es gibt zwei Filme, wo mir das passiert ist, und das ist einer davon.
Aber das, sag mal, da ist ja dann nicht alles andere als langweilig.
Nein, das, nein,
ist
das
ja
hat damit überhaupt nichts zu tun.
Eher ein Erschöpfungszustand wahrscheinlich.
Das ist ein Erschöpfungszustand.
Okay.
Ja, es gab auch mal einen Film von Helge Schneider, den habe ich geguckt, den Wendekreis der Eidechse, da habe ich danach hab ich 17 Stunden geschlafen oder so. Vielleicht ist das viel zu viel.
Aber der hat auch bestimmt ein anderes Tempo als jetzt.
Der ist nochmal eine ganz andere Liga, der Film. Aber ja, Tropic Thunder klatscht einem direkt um die Ohren. Und wie ist das für dich? Also, das ist ja doch schon alles sehr doll. Was machen die ersten 10 Minuten von Tropic Thunder so mit dir?
Ja, ich meine, du weißt, dass das natürlich jetzt übertrieben ist. Du weißt auch, dass es dabei nicht bleibt und dass das irgendwann zu erkennen ist, dass das keine realen Kriegsszenen sind. Mhm. Aber selbst jetzt, wo ich ihn das zweite Mal gesehen habe, nach vielen Jahren, und das ja noch viel mehr wusste als beim ersten Mal, wo man es eher ahnt, ist es so, dass man die ersten Minuten auch schon auch anstrengen. Also weil das halt eben auch so trotzdem ja auch brachial und brutal ist. Und auch wenn es dann letztendlich die Brutalität persifliert, sieht man sie trotzdem. Mhm. Und ich bin da nicht jemand, der da so übersprungsmäßig darüber lacht, sondern ich sitze ja trotzdem, weißt du, so neben dir und hab dir erstmal die Augen aufgerissen, sag dann erstmal nichts irgendwie und das wirkt irgendwie trotzdem. Es packt mich irgendwie, es berührt mich auch unangenehm. Also das ist ja auch genau, was die wollen. Die wollen ja nicht irgendwie, die wollen ja, das ist ja ganz viel. Die persiflieren Kriegsfilme in ihrer manchmal übertriebenen Brutalität, aber sie zeigen auch gleichzeitig auch wirklich, was im Krieg passiert. Also wenn auch natürlich, sagen wir mal, jetzt übertrieben, weil normalerweise wäre der dann schon längst tot gewesen und er überlebt immer noch mal, obwohl er schon 100 Kugeln im Dings hat und schon 1000 Mal zerbombt worden ist. Aber trotzdem kriegst du trotzdem den Link zu dem, was im Krieg passiert und was an Grausamkeiten im Krieg passiert. Mhm. Und das macht was mit einem. Also es ist eine Mischung aus so, also ich habe dann jetzt beim zweiten Mal noch viel mehr gedacht, boah, was die sich auch getraut haben. Also da am Anfang so auf die Kacke zu hauen.
Ja, klar. Und das ist alles auch noch auch unter einem hohen Budgeteinsatz. Ja. Also man sieht, dass der Film teuer ist. Wahnsinn, und dass der, und dann kommt ja direkt diese Szene auf. Also das Ganze, wir sehen eigentlich das erste Mal, dass es sich wirklich um Dreharbeiten von einem Kriegsfilm handelt, wenn dann diese Szene ist zwischen Speedman und Lazarus, weil die beiden halt gerade drehen und Lazarus immer sagt, dass Speedman nicht weinen kann. Das ist ja so der Ausgangspunkt, dass er sagt, kannst nicht heulen, der kann als Schauspieler nicht heulen, das ist scheiße. Und dann sehen wir dann die andere Seite und sehen halt, dass es ein Set ist und dass es alles inszeniert ist. Und dann kommt ja auch die großartige Szene mit Danny McBride, der dann einfach diese viel, viel zu große Explosion abfeuert, womit sie dann auch in die Nachrichten kommen. Und dann nutzt man ja Nachrichten.
Genau, weil sie nämlich sie abfeuern, obwohl keine Kameras laufen.
Genau.
Weil er interpretiert irgendwie eine Bewegung des Regisseurs oben auf seinem Dings, auf seinem Hochsitz, wo er dann die Explosion steuert, interpretiert er falsch. Und dann sagt er, hey, jetzt, okay, und drückt auf die Knöpfe und dann siehst du, ich weiß nicht, wie viel Palmen ab. Also es ist
ein riesiges Meer an Palmen und Explosionen und es ist wirklich super, super krass.
Und Danny McBride tanzt dabei, so,
ja,
so tanzt geil da oben.
Weil
so,
das geil finde.
Ich finde es so, das ist so lustig irgendwie. Und dann sagt irgendjemand, ja, aber die Kameras waren nicht an. Und dann, ja, das bringt den Regisseur ab da spätestens in große Schwierigkeiten.
Genau, und dann schaltet sich halt auch Grossman ein, gespielt von Tom Cruise, der dann halt sagt, pass auf, ich bin investiert, ich habe gerade 4 Millionen, die Explosion hat 4 Millionen gekostet, die ihr da versaut habt, so. Das Ding, ihr seid schon irgendwie mehrere Monate drüber, macht mal hin, ansonsten breche ich ab,
genau.
Dann ist vorbei. Und deswegen kommt dann diese ganze Idee zustande. Aber wir müssen jetzt auch nicht weiter auf den Inhalt eingehen.
Nein,
wir
müssen
zusammen,
nicht komplett beschreiben, das ist ja Quatsch.
Nochmal zusammengefasst, aber so Lieblingsszenen.
Aber darf ich jetzt diesen Satz noch ganz kurz, weil ich glaube, das ist, was die Zusammenfassung des Films, diese Beschreibung, die ich in der FAZ gefunden habe von damals, da hat ein Typ geschrieben, Tropic Thunder ist eine einzige Abi-Abschlussfahrt des modernen MTV-Zynismus, ein cleverer, mehrfach gebrochener Schülerstreich und ein Film, der Größenwahn mit größenwahnsinnigen Mitteln attackiert.
Das stimmt.
Das finde ich wirklich eine schlaue Beschreibung. Das habe ich irgendwie durch Zufall entdeckt und dachte, das ist es wert, das nochmal vorzulesen.
Genau, weil das ist es nämlich. Der Film wirkt auf den ersten Moment sehr oft plump, aber ich finde, er ist überhaupt nicht plump.
Finde ich auch nicht.
Also er hat natürlich plumpe Momente und man würde heute auch ein paar Sachen anders machen, ein paar Kleinigkeiten, ein paar Nuancen sind nicht fein. Und manchmal macht er, also wenn wir gleich über die Probleme sprechen, kann ich ein, zwei Sachen sagen, wo der Film auch bestimmten Fehler macht. Aber so im Großen und Ganzen ist das schon ein sehr, sehr guter Kommentar auf Hollywood, auf den Umgang mit gewissen Themen, auch die ganzen überzeichneten Figuren, die Trailer. Alles ist ja im Endeffekt ständig ein Kommentar auf das große Ganze, was dahinter steckt im normalen Hollywood.
Es ist eine klassische Hollywood-Satire. Es gibt ja gar nicht so unendlich viele. Gibt ein paar namhafte. Barton Fink war einer der ersten von den Coen-Brüdern. Kennst du den?
Nee.
ist empfehlenswert. Er ist zwar von 1991 oder so, es ist von, da spielt, wie heißt, ich weiß den Namen nicht mehr, John Turturro, wird er so ausgesprochen? Genau, der spielt so einen ganz naiven, verstrahlten Autor, der durch Zufall, weil er irgendwas erfolgreich macht, nach Hollywood kommt und dann so wirklich, also dann in eine ganz typische Coen-Brüder-mäßige, komischen Leben gerät, am Ende wohl auch jemand umbringt, aber dann wieder rauskommt und das ist so ein Spiegelbild auf dieses sehr skrupellose, korrupte Hollywood. Das ist eine der berühmtesten Hollywood-Satiren. Und ich will jetzt auch nicht über die ganzen anderen Filme sehen, aber wo wir gerade kurz dabei sind, was ich noch sehr, sehr mochte, war Inside Hollywood mit Robert De Niro. Kennst du den? Den auch empfehlenswert. Da spielt Robert De Niro so einen getriebenen, total genervten, immer überforderten Filmproduzenten. Spielt noch Bruce Willis mit und noch irgendwie jemand groß, komme ich jetzt aber gerade nicht drauf. Und das sind so Filme, die sind total, also die beleuchten tatsächlich Hollywood mal von innen, die sind sehr mutig, die sind natürlich in Hollywood auch nur begrenzt gerne gesehen, aber es gibt nicht so wahnsinnig viel. Es gibt noch The Player von Robert Altman und so weiter, aber die Liste der namhaften Hollywood-Satiren, die Hollywood auch verarschen oder auch kritisch sehen, ist übersichtlich.
Das stimmt.
Das stimmt. Genau.
Das, was du jetzt alles sagst, ist eigentlich die Grundlage, warum die in den letzten Jahren kritisierten Probleme des Films nicht wirklich Probleme des Films sind, weil er eigentlich ja ständig auf alles draufhaut und weil Ben Stiller meistens sehr geschickt und natürlich auch mit viel Zynismus und auch gerne mal mit plumpen Stilmitteln, aber eigentlich trotzdem immer sehr präzise Probleme angreift. Ich glaube, der größte Elefant im Raum ist dabei natürlich das Blackfacing von Robert Downey Jr., der in dem Film die meiste Zeit schwarz geschminkt rumläuft. Er hat auch dunklere Kontaktlinsen drin. Also normalerweise hat er ja genau solche Augen. Aber Lazarus hat den Schauspieler, den er mimt, der hat blaue Augen. Und die letzten Jahre ist sehr, sehr, sehr viele Kritik groß geworden von Leuten, die etwas jünger sind, die dann auf Twitter und Social Media sich rumtreiben. Die sagen, das ist Blackfacing gewesen. Und Robert Downey Jr., der einer der größten Schauspieler unserer Zeit ist, die letzten Jahre durch Iron Man und Co., der hat sich dafür nie entschuldigt. Warum eigentlich nicht? Und ich glaube, man muss dabei das ganze Ding, genauso wie diese ganze Geschichte mit den Fatties oder auch die ganze Sache mit Al Pacino und dem Umgang mit seiner Homosexualität. Weil ich glaube, und das ist ganz, ganz wichtig, man muss immer gucken, bevor man sowas überhaupt kritisiert. Erstmal sollte man sich den Film anschauen, weil das hat man das oft das Gefühl, das haben Leute dort nicht getan. Weil sie gesagt haben, sie sehen halt ein Bild von Robert Downey Jr. und sagen natürlich zu Recht, warum? So, aber dann muss man halt die Frage stellen, warum? Und ganz, ganz wichtig, der Film ist ja eine Parodie und hier wird natürlich auch nur, also Robert Downey Jr. verbringt ja dieses Wunderwerk, einen Schauspieler zu spielen, der eine Rolle spielt. Also er spielt ja quasi doppelt. Er spielt ja doppelt besetzt. Und nicht Robert Downey Jr. betreibt Blackfacing, was ja auch im Film kritisiert wird, sondern Lazarus lässt sich die Pigmente dunkler färben, weil er sagt, nö, ich mache Method Acting und ich möchte meinen Job richtig, richtig gut machen. Und das wird auch im Film mehrmals kritisiert, dass Leute sagen, das ist komplett dumm und so, warum machst du das? Und er sagt so, ja, ich bin erst, wenn der letzte DVD-Kommentar aufgenommen ist, dann bin ich bereit, mich wieder aus meiner Rolle rauszubegeben. Und das ist eigentlich ein sehr, sehr großer, sehr, sehr, oder das heißt Kritik, aber es ist natürlich schon so dieses, wie weit man für Method Acting gehen kann und sollte und ist da in die Richtung ein kritischer Kommentar. Und überhaupt nicht, es ist überhaupt kein Fehler von Robert Downey Jr. So, und das muss man, glaube ich, ganz, ganz, das muss man beachten.
Das war damals, Blackfacing war, wie gesagt, noch zu der Zeit des Films noch kein wirklich großes Thema. Mhm. Aber zum Beispiel das Darstellen des geistig schwer behinderten Jungs, dieses Simple Jack, das hatte zum Beispiel auch eine große Außenwirkung, dass Leute das als diskriminierend empfanden und so weiter. Und Ben Stiller hat dann mal so sinngemäß gesagt, wir machen es weder über Schwarze noch Behinderte lustig, sondern der Film ist eine Satire auf Schauspieler, die sich zu wichtig nehmen und Rollen spielen, die sie nicht spielen sollten.
Exakt.
Und die Gags gehen quasi auf unsere Kosten. Mhm. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Weil da sind wir an einem Punkt, der tatsächlich auch mein Leben immer wieder mal streift und begleitet, nämlich was darf man und was oder wo wird man auch einfach mal aus einer Überempfindlichkeit missverstanden?
Absolut.
Und das kenne ich jetzt mal, ich mache mir ein harmloses Beispiel, ich will jetzt auch hier nicht über Badesalz faseln, aber wir machen das ja nur auch schon lange und als wir anfingen und das immer größer wurde und unsere CDs auch irgendwie dann schon irgendwie so wirklich ordentlich sich verkauft haben und wir eine Fernsehserie bekommen haben, wo haben wir natürlich auch immer Rollen gespielt, die derbe angelegt waren, weil wenn wir zwei Rocker wie Rich und Headbanger gespielt haben, dann können die sich nicht streiten, ihm sagen, ach, du bist aber doof, sondern dann sagt er natürlich, hau dir auf die Fresse, bist ein Arschloch und sowas, weil das halt die Originalsprache ist. Mhm. Das flog uns teilweise in Kritiken manchmal um die Ohren von irgendwelchen, auch dann so ein bisschen so Feuilleton, so gehobener Feuilleton, die dann sagten, ja, Badesalz ist halt doch sehr, sehr plump und sehr ordinär. Und wo wir immer gedacht haben, aber wir sind doch gar nicht Gerd und Henny, sind doch nicht ordinär oder privat so, sondern wir spielen zwei Typen. Und wenn wir auch einen Arsch spielen, dann müssen wir den ja auch authentisch spielen, damit wir ihn überhaupt demaskieren können, sonst kriegst du das ja gar nicht hin. Mhm. Und das ist tatsächlich ein interessanter Punkt, der bei diesem Film auch eine Rolle spielt.
Absolut, natürlich. Und das hast du die ganze Zeit. Also das hast du natürlich bei dieser Blackfacing-Thematik am meisten, aber weil sie jetzt auch die letzten Jahre am kontroversesten diskutiert ist und weil dann auf einmal so canceled Robert Downey Jr. von Leuten ins Internet gespuckt wurde. Aber wenn man sich halt, wenn man auch gerade die Leute, die sich mit sowas beschäftigen und die halt diese Satire auch im Ganzen sehen, dann ist das bis heute eine hochgelobte Leistung. Ich meine, der Mann war mit einem Oscar nominiert und das hatte natürlich auch einen Grund, weil er das einfach sehr, sehr gut gemacht hat. Ja. Und weil, wie Ben Stiller in dem Zitat, was du eben gesagt hast, selber auch sagt so, wir gehen hier ganz gezielt gegen all das vor. Wir sind nicht, wir machen, ihr versteht vielleicht die Metaebene nicht. Es ist immer ganz wichtig zu sehen, wer sendet den Witz und in welchem Rahmen sendet der Witz. Und das muss man trotzdem bei aller Kritik. Und ich bin immer dafür, ich bin für eine moderne Form von Comedy und ich bin schon lange nicht mehr für plumpe Provokation. Ich finde, Provokation ist nur möglich in Comedy, wenn sie am Ende auch in eine gute Richtung was lenkt.
Bin ich komplett dabei.
Ich habe zum Beispiel mal irgendwann ein Programm gesehen von Jim Jeffries und da war ich so, boah, das ist ganz schön dolle gerade. Aber er hat dann hinten raus so gut die Kurve gekriegt, dass man ihm keine der Witze übel nehmen konnte. Mhm. Und so ist es bei Tropic Thunder auch. Ich gucke den und denke mir immer wieder so, boah, das ist ganz schön doll. Aber der hat natürlich, die Message kommt hier nicht ganz am Schluss, sondern die kommt immer wieder zwischendrin durch. So. Und auch da ist es halt einfach so, die sagen halt, dass Schauspieler, wenn ein Schauspieler das macht, oder dieses übertriebene Method Acting, diese Frage so, wer darf was spielen und was nicht, das ist Bullshit so, beziehungsweise die müssen wissen, oder ein Schauspieler muss wissen, was er kann und was er nicht kann. Und das ist anmaßend, was hier Lazarus macht. Und das ist die Kritik. So. Und das ist total wichtig. Diese Form von Provokation darf es und muss es auch geben, ja, weil sie ganz oft Sachen demaskiert und nicht einfach nur provokant irgendwo sagt, so, ja, also jetzt haben wir aber was Provokantes gesagt. Und das ist mir heute zu einfach. Ja. Aber ich finde sowas, wenn es so gelöst wird und hinten raus so aufgeht, finde ich es immer sehr, sehr spannend und auch sehr aufklärend. Ähnlich ist es zum Beispiel auch beim Intro, was wir sehen mit den Fatties, weil die Fatties, da hat man auch gesagt, so ja, das ist Fatshaming und bla, aber das ist es eben nicht. Es ist eine Parodie oder die völlige überspitzte Darstellung vom Nutty Professor, dem Film von Eddie Murphy, der wirklich Fatshaming betrieben hat und der wirklich sehr, sehr problematisch aus heutiger Sicht ist. Aber dieser Film war schon sehr früh ein Kommentar auf, der gesagt hat, so dieser Trailer für diesen Fatties-Film war so, das ist überhaupt nicht cool gewesen. Das ist ein ganz, also der Film hatte ganz ordinäre, doofe Ansätze und Ansichten und das musste man, haben die sehr früh, da waren die mit dieser kleinen Spitze, die da ausgeteilt haben, schon sehr früh vorne dabei. Und was ich auch sehr schön finde zum Beispiel, ist ja das Outing von Al Pacino, also Al Pacino, der Figur im Film, der sich irgendwann verspricht und sagt, das ist eine große Liebe Lance, und so alle Lance. Und man denkt dann erst so, ja, wird er jetzt hier irgendwie geblamed, weil, also wird er jetzt irgendwie an die Wand gestellt, weil er sich geoutet hat und sowas. Und er will sich ja dann auch irgendwie retten und will der Coole sein und schlüpft ja auch immer wieder in diese Rolle von dem coolen Frauentypen und so, der er dann einfach nicht ist. Und am Ende sehen wir ihn aber bei den Oscars sitzen und neben ihm sitzt Lance Bass. Und Lance Bass ist von NSYNC. Und Lance Bass war in der Boyband und NSYNC war eine der größten Boybands der 90er und 2000er Jahre. Und Lance Bass hat sich in dieser Zeit nicht geoutet, aber viele Jahre später. Und er durfte das auch nicht. Er musste auch den coolen Typen in der Boyband spielen. Mhm. Und jetzt sitzt er da und quasi, es ist eigentlich nur ein Liebesbrief an Leute wie Lance Bass und andere Leute aus Film und Fernsehen und Musik, die sich verstecken mussten, die ihre Homosexualität verstecken mussten, um zu sagen so, ja, ich bin heterosexuell und ich bin total für die Girls da und sowas, weil denen irgendwelche Leute von oben, irgendwelche Arschlöcher gesagt haben so, ja, nee, dass du schwul bist, das gefällt uns gar nicht, lass das mal. Und dementsprechend ist es total wichtig, was der Film hier macht. Nämlich, er sagt, dass es super uncool ist und am Ende setzen sie sogar Lance Bass daneben, der diese Rolle ausleben musste im wahren Leben und sagen so, guck mal, der Typ hat das wirklich mitgemacht. So. Und den da nur hinzusetzen und nur mit dem Hintergrundwissen, was der durchgemacht hat und dass er seine Homosexualität verstecken musste in einer ganz, ganz großen Zeit seines Lebens, was den bestimmt unfassbar fertig gemacht hat, das ist eine große Leistung, die und da steckt ganz, ganz viel feine Kritik drin. Und das ist mit ganz kleinen Mitteln ganz viel meiner Meinung nach gemacht. Und deswegen sind diese drei Probleme, das Blackfacing, dieses Fatshaming und dieses Ansprechen von Homosexualität, das sind alles andere als plumpe Momente, sondern die sind ganz wichtig, ganz sozialkritisch, ganz Hollywood-kritisch und die sind wirklich, wirklich gut und wichtig und präzise und sowas muss es weiterhin geben, weil sie viel besser demaskieren, als immer nur irgendwas.
Genau, es gibt ja, entschuldige, wenn ich einhake, es gibt ja auch dann noch eine Geschichte, die das bestätigt. Es gibt, geht ja noch, wie gesagt, diesen Simple Jack, den Ben Stiller, mit dem er da gefloppt ist, also Speedman. Mhm. Und der Film, der ihm so um die Ohren geflogen ist. Und es gibt auch wunderbare Dialoge zwischen Downey Jr. und Ben Stiller, wo die dann darüber reden, wo er eben auch erklärt, wie man Behinderten spielt, wie bei Rain Man und so weiter. Er zählt alle die guten Filme auf, die das gut gemacht haben und sagten, du hast das einfach nur scheiße gemacht irgendwie. Ja. Und natürlich ist das ja auch schon so eine Bespiegelung, da sind wir genau bei dem Punkt, der Film bespiegelt, dass man das auch so nicht macht, dass man nicht so einen Typen, so Simple Jack, einfach so komisch, weißt du, dass man so blöd über den lustig macht und den so doof darstellt, dass der zu Recht natürlich gefloppt ist. Und dann kommt ja die Strafe, weil die Strafe kommt ja dann in dem, als er dann gefangen ist von den Guerillakriegern da, von den oder Schmugglern im Dschungel, dann nehmen die Hobbs quasi und dann bringen sie ihn deswegen nicht um, weil alle Simple Jack geguckt haben.
Ja, auf VHS.
Auf VHS noch, genau.
Was er auch noch leise kommentiert mit
Genau. Und dann zwingen sie ihn quasi live vor der versammelten Mannschaft, vor den ganzen Jungs da mit ihren Kindern sowas Simple Jack aufzuführen. Mhm. Und das ist natürlich satirisch, ist für mich, da bin ich geschmolzen, weil das ja genau, das ist ja auch noch wie eine Bestrafung. Wir erleben ja auch die Bestrafung mit
dafür, dass
du hast so einen Scheißfilm gedreht und jetzt werden auch alles fiktiv erzählt, aber du hast üble, diskriminierende Behindertenfilme gedreht und das ist jetzt die Strafe, dass du das hier vor deinen Peinigern aufführen musst. Absolut. Und das ist hochschlau und alles andere als falsch. Das ist natürlich total, das ist im hohen Maße gerecht. Mhm.
Absolut. Und das macht der Film mit den, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass der Film alles richtig macht, weil der macht auch was manche kleine moralische Sachen, so dass man dann sagen kann, okay, die asiatischen Schauspieler sind alle ein bisschen einfach, einseitig erklärt und sowas und auch mit dem Kinderkrieger und sowas, da kann man natürlich auch Kritik üben, auch zu Recht. Aber ich sag mal so, diese großen Kritikpunkte, die gerade dann die letzten Jahre im Social Media angesprochen wurden, die wurden leider nicht von den meisten Leuten nicht richtig beleuchtet und man muss wirklich rauszoomen, muss den Film im Ganzen sehen und muss sehen, wie viel Satire und wie viel wichtige Satire dahinter steckt und dass alle diese Satire nicht nur aus Plumpheit entstanden ist und so, ja, da haben wir was Provokantes gemacht, was wollten die damit sagen? Ja, keine Ahnung, sondern alle haben eine wichtige Message, die ganze Zeit mitschwingt und das legitimiert diesen Film auch 2021 immer noch super zu gucken und dass man das nicht als so problematisch sehen kann, auch wenn es auf den ersten Blick so scheint, sondern es ist ein sehr, sehr, sehr sozialkritischer Film, der schon sehr früh eigentlich viele Sachen angesprochen und erkannt hat.
Absolut. Und Ben Stiller steht ja auch dafür. Ben Stiller ist ja kein Arsch. Ben Stiller hat immer Anliegen und ist ein schlauer Filmemacher, ein schlauer Produzent, ein schlauer Regisseur. Hat jetzt, wie alt ist er jetzt? Ende 50 kann das sein? Ich glaube 65 geboren. Hat irgendwie, glaube ich, über 100 Filme schon oder knapp an die 100 Filme gedreht, hat bei 20 Filmen Regie und war Produzent und Regisseur oder teilweise beides, teilweise verteilt und so. Und hat eine Riesenerfahrung und hat so viel schlaue Sachen gemacht und so viel wichtige Filme auch, die auch Sachen bespiegeln, auch Zoolander und so weiter. Wir könnten natürlich jetzt nochmal ein Ben Stiller Special machen.
Klar.
Über den. Da reicht die Zeit jetzt vielleicht heute nicht, aber auf jeden Fall steht er für was. Und er steht auch für mich ist das jemand aus der neueren Geschichte des Films, die ich halt sehr bewusst mitbekommen habe, ist es einer meiner absoluten Favorites. Ich liebe den, verehre den für sein Werk. Ich finde auch, dass er großartig spielt. Er hat viele interessante, innovative Filme gemacht und der gehört eindeutig dazu. Das ist wirklich ein Film, der ganz viel bespiegelt. Und das ist genau der Aspekt, wer das nicht erkennt, macht sich's zu einfach oder kapiert's nicht. Mhm. Aber den Film irgendwie als rassistisch oder als sonst was darzustellen, wäre
dem Film nicht gerecht.
Nein, das wäre absurd, weil die genau das Gegenteil. Der hat ein ganz anderes Anliegen. Auch im Gesamtwerk siehst du das ja von ihm auch. Und deswegen finde ich das irgendwie. Ich mag den Film.
Einer seiner sozialkritischsten Filme wahrscheinlich sogar.
Ja.
Und das war natürlich damals ein Zusammentreffen aus. Ich meine, Robert Downey Jr. aus heutiger Sicht noch mal krasser, weil einfach diese 10 Jahre Marvel den noch mal so macht. Also die haben den noch mal, wenn man überlegt, Robert Downey Jr., der Mann ist ein Podcast-Special wert eigentlich, was das für ein Weg ist und was da für Tiefen, für unfassbare Tiefen und dann für krasse Höhen dazwischen waren. Oder wo der jetzt auch gerade steht. Und dass der da mitspielt, ist halt auch schon irgendwie so eine Besonderheit.
Es gibt übrigens eine Szene, muss ja ganz, ich weiß nicht, ob dir die aufgefallen ist, wo der so monologisiert und im Hintergrund ist die ganze Zeit so ein Ochse. der im Hintergrund einfach so ist. Ich glaube, das haben die einfach beim Drehen irgendwie auf einmal gemerkt, boah, aber lass den Ochsen da mal stehen. Und der Ochse guckt auch mal so ins Bild rein und so. Das ist so ein Run, den habe ich beim ersten Mal gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt beim zweiten Mal, der Ochse die ganze Zeit, während der erzählt so ernstes Zeug. Und im Hintergrund guckt immer der Ochse so in die Kamera.
Was sie nicht wussten am Dreh war, dass der Ochse schwanger war und wenige Tage gekalbt hat. Sagt man gekalbt?
Gekalbt.
Ja, also dass der dann ein Kind bekommen hat.
Ist das wahr oder
hast du das jetzt gerade spontan ausgedacht? Das ist Fakt, die wussten das nicht.
Woher weißt du das? Das wusste ich jetzt nicht.
Ich habe mich in die Tiefen des Films reingelesen, der Ochse war schwanger.
Hat Rick den Blech getroffen, den Ochsen?
Ja, gut, dass ihr darüber geredet habt, Herr Max. Ich kenne den Ochsen auch persönlich. Ja,
genau. Oh Mann.
Gab es noch so andere Szenen, wo du sagst, so, das waren deine absoluten Lieblingsszenen? Also, du hast jetzt schon erwähnt, die Szene mit dem Theaterstück, ne?
Ja,
das ist die also, wirklich großartig ist. Das ist
unfassbar. Also damals weiß ich aber noch, ich hatte dieses wunderbare Flashback, als wir den jetzt geguckt haben, dass ich auf einmal gemerkt habe, so, da habe ich damals schon, bin ich weggeschmolzen für die Idee. Wie der da noch ellenlang das spielen muss und ellenlang diesen Scheiße spielen muss, den er eigentlich mittlerweile hasst irgendwie. Und die sitzen, seine Kumpel sitzen alle oben im Dschungel und beobachten das über Fernglas. Und es ist einfach, das ist eine meiner Szenen. Also diese Strafe, diese gerechte Strafe, die einhergeht, das ist schon so. Was ich auch total mochte, ist eine Kleinigkeit, das ist, wie heißt der Lee Grossman? Mhm. Wenn der dann fertig ist mit dieser Videokonferenz, dreht er so rum und schreit so nach rechts, Cola Light! Das ist so das Erste, was er, nachdem er die ganze Crew rund gemacht hat und dem Regisseur hat eine ballern lassen, das Einzige, was er so will, ist, dass er eine Hefe ihm sofort eine Cola Light bringt. Das ist eine Kleinigkeit, aber damit sowas kriegst du mich halt irgendwie. Das ist halt einfach so mein Ding.
Wo ich wirklich immer wieder lachen kann, das ist sehr infantil die Stelle, aber ich finde sie einfach wunderbar, ist, wenn Cockburn auf die Mine tritt, nach dem langen Vortrag, dass sie jetzt diesen Film drehen, und dann läuft er vor und explodiert einfach. Und dann diese sehr lange Szene, in der Ben Stiller immer noch denkt, es wäre einfach nur Ahornsirup, rot gefärbter Sirup, und dann irgendwie den Kopf aufs Bajonett aufspießen die ganze Zeit, damit so den Kopf nur so,
oh, wie eine Puppe benutzt. Ja, noch, so der macht noch den Mund auf und zu.
Ja, genau. Und das ist so, der Einstieg ist so drüber, und dann diese Jungs im Wald das beobachten und sagen so, oh mein Gott, sie sind komplett skrupellos und gefährlich. Also es ist
wahnsinnig englisch eigentlich. Es ist eigentlich eine unheimlich englische Erzählweise. Dieser Humor ist eigentlich so ein klassischer, also so jetzt wirklich, ich will jetzt nicht Monty Pythons jetzt ausleihen, das ist jetzt auch lange her, aber die haben ja schon auch ihr was gesetzt irgendwie mit ihrem schwarzen Humor.
Ja, klar.
Und das ist schon wirklich in der besten Tradition. Ich habe das auch jetzt so beim zweiten Mal geguckt, dachte ich, boah, wie der das auskostet, immer nochmal. Und es ist immer ekliger. Und man lacht so und ist gleichzeitig ekelt man sich so.
Ja, voll. Ja, der hat viele schöne Momente. Das ist wirklich eine sehr, sehr herausragend eigensinnige und einzigartige Komödie, weil man danach und davor selten wieder sowas in die Richtung gesehen hat. So.
Das
und weil
stimmt.
Man auch vor allem mit so einem Line-up und so präzise und auch bis heute noch sehr, sehr viel gute Moral, die sich weiterträgt und die man auch Leuten zeigen kann. Und ich finde, auch Jüngere können den ohne Probleme gucken und eher unter dem Gesichtspunkt, so da kann man noch was rausziehen und lernen und warum auch Satire wichtig ist, statt immer nur auf Twitter irgendwie sich uninformiert irgendwas rauszuspucken. Das ist schon sehr, sehr wichtig und deswegen ist der Film meiner Meinung nach wirklich lehrreich,
so find in manchen auch. Hinsichten. Er parodiert Kriegsfilme, weil die meisten Kriegsfilme sind einfach irgendwie, also es gibt natürlich auch ein paar kritische Kriegsfilme, die man auch als wertvoll betrachtet hat, aber es gibt auch viele Kriegsfilme, die letztendlich irgendwie ein bisschen heuchlerisch daherkommen, aber letztendlich eigentlich vor allem gerne mal zeigen wollen, wie es geht und sich auch an ihre Gewalt berauschen. Das persifliert er halt eben. Und dann ist es halt eben, dass er diese Filme in Frage stellt und natürlich das Kriegsthema an für sich trotzdem auch. Also eben, das habe ich aber damals auch schon, glaube ich, so verstanden, wie es gemeint war. Ich finde den Film wirklich, empfinde das als einen wirklich mega wertvollen, guten Film.
Mhm. Finde ich auch. Also wirklich, wirklich einzigartig. Ich habe noch ein paar Fun Facts mitgebracht. Da habe ich gedacht, die bringe ich dir noch mit. Ein Fun Fact ist noch ein bisschen Bezug auf die letzte Folge. Und zwar Keanu Reeves sollte eigentlich Tuck spielen. Ja. Eigentlich sollte Tuck Speedman nicht von Ben Stiller
besetzt werden. Ja, ist schön, dass du das sagst, weil das wäre zum Beispiel im Quiz schon mal eine Frage von mir gewesen.
Ah, ja. Sehr, sehr gut.
Super, dann
ich kenne die Antwort vielleicht.
ich frage dich trotzdem, okay? Okay,
du fragst mich trotzdem.
10 Euro.
10 Euro. 10 Euro auch. Wer kriegt die dann, du oder ich?
Ich krieg die.
Damit
damit du den Punkt kriegst.
Das ist doch das ist
ich frage dich was,
ich bin
was du
nur
weißt.
Super informiert.
Ach, du kannst, leck mich da am Arsch. Das klären wir später, Sohn.
Dann, ich habe Angst, dass ich will gar keine Fun Facts mehr droppen, weil ich habe so ein bisschen Schiss. Da ist, das können wir auch das Fun auch streichen aus dem Fact, denn eigentlich sollte die Rolle des Packer, seines Managers, der den TiVo da noch bringt, das im Übrigen auch, dass der diesen TiVo in den Urwald bringt, da habe ich so gelacht. Naja, egal. Auf jeden Fall, der sollte gar nicht von Matthew McConaughey gespielt werden, sondern von Owen Wilson, aber der hatte 2008 einen Selbstmordversuch hinter sich und dann hat es Matthew gemacht. Deswegen kein Funfact, aber ein eher trauriger
Sadfact. Trauriger Dings, wobei man froh ist, dass er die Kurve wieder gekriegt hat.
Und
das ist der dicke Wilson's Kumpel.
Ja, klar.
Ben Stiller und er.
Haben ja auch einfach Starsky und Hutch schon sozusagen gemacht und tausend andere Sachen. Und Owen Wilson glänzt auch immer in so vielen Wes Anderson-Produktionen. Also ich mag ja Owen Wilson sehr gerne. Deswegen, Gott sei Dank, geht es dem besser. Der Originalschnitt des Films ging 3,5 Stunden. Das finde ich Wahnsinn, dass er sich gedacht hat.
Aber das finde ich schon hart.
Das ist der Stiller-Cut.
Also jetzt ist die Frage, gab es dann auch ruhige Momente, wo man als Zuschauer mal entspannen konnte? Weil die gibt es eigentlich ja nicht. Der Film hält dich ja immer irgendwie auf Spannung irgendwie, ne? Muss man schon sagen. Der Film hat, ja klar, der ist wahnsinnig lustig, es gibt wahnsinnig viel mittendrin zu lachen, aber er ist auch immer sehr actionreich, er ist immer schnelle Dialoge. Wenn sie, es gibt was manchmal auch ein bisschen, es gab so eine Phase, gebe ich auch zu, wo es ein bisschen viel um Schwanz und sowas ging, irgendwie vom Dialog her. Also das sieht man übrigens auch, wenn man mal so Filmzitate, es gibt ja so Seiten, wo man das nochmal sich so angucken kann, da fällt dir dann auf, dass doch eine ganze Reihe von so, wer geht mit mir pinkeln und kann meinen Schwanz halten und so. Das ist so jetzt überhaupt, das ist zum Beispiel nicht mein Ding.
Nee,
das ist so, das ist so, wo ich so sage.
Da bin ich raus.
Ja, ich auch. Und das habe ich auch gedacht, das hätte der Film vielleicht auch nicht nötig gehabt. Das sind wir bei den Punkten, wo man sagen kann, muss man trotzdem auch mal sagen dürfen.
Das macht den Film dann wahrscheinlich am Ende des Tages nicht ganz so schlau auf den ersten Blick, weil man halt auch noch viel davon dazwischen hat. Ne? Also der Film ist einfach vollgepackt mit Humor aus allen Ecken und Enden, mit vom Sozialkritischen, aber auch bis hin zu diesem sehr doofen, infantilen. Ja. Und da hast du dann halt das große Problem, das mischt sich dann alles. Und wenn einer nur so schnell drauf guckt, sagt er, ja, ist doch so wieder so eine typische Ben Stiller-Komödie wie Night oder sowas, aber so ist es ja nicht. Und auch noch eine schöne, was ich auch noch schön fand, dass Robert Downey Jr. hat gleich drei Leute als seine Inspiration angegeben für die Rolle von Lazarus. Und zwar Daniel Day-Lewis, ist ja klar, aufgrund dieser ganzen Method-Acting-Geschichte, Russell Crowe und Colin Farrell. Und er wollte die Figur nämlich eigentlich irisch anlegen. Eigentlich sollte er einen irischen Akzent haben wie Colin Farrell. Hat aber gesagt, den kann er nicht so gut, deswegen ist es am Ende australisch geworden im englischen Original. Im englischen Original klingt er im Übrigen wirklich auch nochmal. Also Lazarus im englischen Original lohnt sich wirklich. Ich bin kein Mensch, der sagt, muss man auf Englisch gesehen haben, aber bei Komödien macht das ja
auch. Doch, das macht er schon mal gerne, mein Sohn.
Bei Komödien macht das manchmal mehr Sinn. Und,
vor allem zu seinem Vater, weil er weiß, dass er so scheiße Englisch spricht.
Vater ist sehr dumm.
Vater ist dumm.
Ja, aber das waren nochmal so ein paar kleine Facts und Fun Facts.
Gut.
Und damit würde ich uns auch so langsam aus dem Thema rausleiten. Aber wir haben ja noch ein Quiz.
Wir haben
es gibt
noch
ja
das
wieder Quizfragen.
Genau.
Erstmal, bevor wir gleich da reingehen, wir empfehlen nämlich euch alle paar Wochen auch mal ein Fire Original. Und ein Format, was ich heute empfehlen möchte, ist Callboy, denn da war ich auch schon mal zu Gast. Das ist ein Comedy-Format. Ja, da ist jemand halt ist sozusagen im Call-In-Center von einem großen Versandhaus, die alles Mögliche shippen und dieser Typ muss sich mit allerhand Leuten rumschlagen. Das ist geskriptet, unter anderem auch von einem Kumpel von mir, vom Josef, der Changeman, den man auch von YouTube kennt. Der hat das alles mitgeschrieben, mitinitiiert.
Changeman.
Und da sind ganz viele andere Gastsprecher auch zu Gast, wie zum Beispiel auch Gabi Köster oder Katjana Gerz. Oder auch ich war in der ersten Staffel zu Gast. Und das ist ein sehr, sehr schönes Format. Das ist sehr kurzweilig. Und die Folge mit mir als, wie hieß ich denn nochmal, MC Schmidt? Nee, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ich war so ein ganz leicht infantiler Trap-Rapper, der dann da angerufen hat und sich über sein Mikrofon beschwert hat. Kann man sich alles mal reinfahren. Das ist ein sehr, sehr sweetes Format und das sei hiermit empfohlen.
Okay, so.
Musik bitte.
Das Quiz. Komm, das war gut.
Du hast einfach nur das Ding über die Tasten gezogen.
Ja, aber das ist das. Siehst du, und das ist genau der Punkt, wie wir es heute auch schon hatten. Das ist einfach zu plump betrachtet. Das hat was mit, das hat das Quiz, das ist ein Timing. Wenn man zum Beispiel so macht, das Quiz, das ist scheiße. Ist die Pause zu lange. Das hat was mit Rhythmik zu tun.
Von dir kann man noch so viel lernen.
Ja, kannst du auch.
Comedy-Gott.
Ja, nicht nur das. Oder? Ich hab auch Musikgeschichte geschrieben.
Toll. Ja. Ich habe auch Musikgeschichte geschrieben.
Genau, der Bescheidenheits-Podcast. Aber, ach,
großartig.
Genau. Oh Mann, also gut. Fange ich an?
Fang doch mal an mit deinen Fragen.
Okay, also. Für welchen bekannten Filmpreis waren Roland Emmerich und Ben Stiller in der Kategorie Regie im selben Jahr nominiert? Tipp, sie haben beide nicht gewonnen, ist auch noch gar nicht so lange her. Welcher Filmpreis war das?
Oh Gott. Na, wenn du schon so fragst, werden es wahrscheinlich die Oscars, wäre zu einfach. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass die beiden eine Oscar-Nominierung hatten, dass Ben Stiller in den letzten Jahren eine Oscar-Nominierung hatte.
Nee, es ist schon ein bisschen weiter weg vom Oscar.
Das ist ein bisschen weiter weg als, oh, dann ist es die Himbeere.
Ja, das war natürlich aber jetzt ein fetter.
Das war ein fetter Hint, ja.
Fetter Hinweis, gell? Die goldene Himbeere, genau.
Ben Stiller
für Zoolander 2, den ich übrigens noch nicht gesehen habe.
Der aber wirklich leider sehr schlecht
ist. Okay, und Emmerich für Independence Day Wiederkehr.
Der ist wirklich
auch nicht gut.
Ja. Der Schwabe Emmerich bekam von der deutschen Filmpresse in den 80ern den Spitznamen der Spielberg aus ... Woher ist Roland Emmerich? Henny Nachtsheim.
Also,
ist eine Stadt mit S aus Baden-Württemberg.
Ja, Stuttgart.
Und es ist nicht Stuttgart. Wäre mein nächster Tipp gewesen.
Es ist nicht Stuttgart.
Warte, dann Stuttgart.
Dann ist es ist aber mit S. Aber es ist nicht Stuttgart. Mhm. Schwäbisch Gmünd.
Nee, es ist Sindelfinger.
Sindelfinger, okay.
Ja. Okay. Der Spitzname war wegen Emmerichs amerikanischen und deutschen Stils damals eigentlich eher als Beleidigung gedacht. Naja.
Gut. Okay. Gut, die nächste Frage an dich. Ben Stillers Papa Jerry ist leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Großartiger Schauspieler. Was war der letzte Kinofilm, in dem er mitspielte? Und sein Sohn führte bei dem Film Regie.
Sein Sohn führte Regie?
Ja.
Auch Zoolander 2? Richtig?
Richtig.
Ah.
2 Punkte.
Das war jetzt geraten, aber Gott sei Dank.
Das kann ich wahrscheinlich gar nicht mehr aufholen.
Stimmt, jetzt habe ich ja schon 2 Punkte. Ja. Du hast einen.
Aber
du hast noch keinen, ne?
Ich habe noch keinen, aber 10 Euro.
Okay, aber dann die nächste Frage ist einfach, die weißt du.
Bitte.
Gegen wen verlor Robert Downey Jr. das Rennen um den Oscar als bester Nebendarsteller, für den er in Tropic Thunder nominiert war? Wer war der Schauspieler?
2008? Oder der Oscar dann vielleicht 2009?
Mhm. Und das war, und ich kann dir noch einen Tipp geben, der Schauspieler spielt auch in einem der Filme mit, über die wir heute geredet haben.
Mel Gibson.
Nee.
Nee.
Es war Heath Ledger als der Joker in The Dark Knight.
Okay.
Es war ja nach seinem Tod. Und dann hat man ihm ja diesen Oscar für diese unfassbare Leistung dann trotzdem noch so als Tribut gegeben.
Alles klar. Gut, ich bin mit Jahreszahlen, mit diesen Zuordnungen, aber damit kannst du mich jetzt auch die nächsten Wochen hier quasi
quälen.
Über den Hof jagen.
Ja. Den Jordan schicken.
Genau, gut. Also ist eigentlich das schon entschieden, aber wir machen...
Ja, trotzdem mach noch eine Frage.
Gerne, okay.
Ich will dir mein Wissen um die Ohren hauen.
Ja, mein kleiner, großspuriger Scheißer. So, Tom Cruise spielte in Tropic Thunder den großartigen Les Grossman. Woher kommt der Name?
Tom Cruise?
Von
Les Grossman?
Ja.
Boah.
Das hat mit einem Körperteil zu tun.
Mit einem Körperteil zu tun, mit seinen Händen, weil er so große Hände hatte?
Ja, das würde ich gelten lassen. Das ist Französisch für das Le Grossman, oder wie man das ausspricht, ist Französisch für große oder dicke Hände.
Aha.
Und seine Hände im Film sind ja große natürlich Prothesen.
Boah, da habe ich ja Fullset hier gemacht an Punkten heute.
Widerlich.
Ja. Du hast auch noch eine Frage, die du nicht beantworten kannst, sehr gerne. Welcher amerikanische Comedy-Star sollte eigentlich die Rolle von Al Pacino in Tropic Thunder spielen? Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Comedians Hollywoods.
Eddie Murphy.
Mm-mm. Auch falsch.
Auch.
Es hätte sogar 2 Antworten gegeben.
Ja.
Denn eine Rolle sollte, das ist aber wahrscheinlich dir nicht so ein riesengroßer Begriff, Mos Def war auch in der Rolle im Gespräch.
Ja.
Mos Def ist eigentlich ein Rapper, aber hat auch zum Beispiel mitgespielt per Anhalter durch die Galaxis. Oder abgedreht? Der Film mit Jack Black.
Ja.
Wo sie die Videothek haben.
Ja, die Videothek und die ganzen Filme nach.
Aber was hier eigentlich in dem Quiz jetzt die Frage gewesen wäre, wäre Kevin Hart wäre die Antwort gewesen.
Okay.
Aber der hat gesagt, er fühlt sich nicht wohl, damit einen Homosexuellen zu spielen. Was auch immer die Aussage bedeuten mag, da weiß ich nicht, Kevin Hart manchmal auch 1-2 schwierige Ansichten. Naja, auf jeden Fall, damit hast du keinen einzigen Punkt in diesem Quiz gemacht.
Ja.
Und ich habe 3 gemacht und das heißt, du musst, die nächste Ausgabe musst du den Film zusammenfassen.
Was gucken wir denn als nächstes?
Oceans?
Ich glaube, die Oceans-Reihe.
Ich glaube schon Ocean. Ja, dann musst du bitte alle 3 Ocean-Filme in einem Satz
11, zusammen. 12 und 13 in einem Satz am besten.
Ja.
Ja. Du kannst mich mal kreuzweise. Ihr Lieben, das war's.
Genau.
Max, ich danke dir für das Gespräch. Ein interessantes Gespräch. Wir hätten noch länger quatschen können, weil das eben ganz viele Aspekte quasi wachgeküsst hat. Wir hoffen, dass ihr Spaß hattet oder dass wir euch so ein bisschen unsere Einblicke vermitteln konnten. Und dann bis zum nächsten Mal.
Dann hören wir uns.
Pass auf, wir machen es ganz professionell. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt...
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Ab 22.15 Uhr auf Vaio. Jeden Mittwoch.
Genau. Macht's gut, ihr Leute.
Ciao-si.
Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich. Der Kabel 1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion: Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sound: Erik Gierig. produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein FIO Exclusive von Kaleidosphere.